Jesus, ich danke dir, dass dein Wort jetzt lebendig wird für uns. Ich danke dir, Herr, dass wir hier sein dürfen und jetzt hören dürfen, Herr, was dein Wort zu sagen hat, Herr. Und dass nicht ich rede, sondern dein Wort redet, Herr. Dass dein Geist es lebendig macht. Jeder, so wie er es braucht, Herr, dass er etwas mitnehmen darf, Herr. Und dass es wirklich unser Leben spricht und diese Versammlung spricht, Herr. Dass es nicht nur irgendetwas ist, worüber wir nachdenken, sondern dass es etwas ist, was unser Leben beeinflusst, Herr. Was sein neues Sicht gibt auf dein Wort, auf das, was du für uns erdacht hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute einfach empfangen dürfen von dir, Herr, dass wir heute so gesegnet sind, schon im Lobpreis und dann Betung, und dass jetzt auch dieses Wort einfach ein Segen für uns wird, Herr. Und ich danke dir, Herr, für das Wunderbare, was du vorbereitet hast, für jeden, der hier ist und jeden, der es vielleicht auch später noch anhört, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich habe das letzte Mal bei meiner Predigt schon angekündigt, dass ich mich auch ein bisschen wie Bene mit der Gemeinde beschäftigen möchte und was es da so für Dinge in der Bibel darüber gibt. Und da habe ich mir diese Stelle rausgesucht im Römerbrief, Kapitel 12, ab Vers 1, werde ich heute mit euch ein bisschen anschauen. Also wenn ihr das nachschlagen wollt, ich habe die Elberfelder, wie meistens, die ich verwende als Übersetzung. Der Römerbrief ist jetzt uns nichts Unbekanntes, denke ich. Er ist von Paulus geschrieben an eine Gemeinde in Rom und er kennt diese Gemeinde eigentlich nicht persönlich und von daher sind auch die Dinge, die er darin sagt, eigentlich sehr theologisch, sie sind sehr theoretisch, so für alle Christen anwendbar. Man muss jetzt nicht herausfinden, wie war denn die Situation dort, sondern eigentlich sind die Themen so, dass sie für alle Christen zu allen Zeiten genauso bedeutsam sind. Und da bringt er eben auch in Kapitel 12 so ein bisschen ein neues Weltbild hinein, was es denn bedeutet, wirklich Gott nachzufolgen. Und da möchte ich mal anfangen mit Vers 1 und 2. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und diese zwei Verse sind eigentlich so eine Einleitung für den Rest des ganzen Briefes und wir sehen hier schon, dass Paulus sich auf das bezieht, was davor gekommen ist mit diesem Wort nun. Ich ermahne euch nun. Also nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, was er da erzählt hat über die Beziehung des Menschen zu Gott. Eigentlich haben alle gesündigt und die Beziehung von Israel zu Gott, was da noch läuft. Sehr komplizierte Themen, aber er hat das alles aufgeschlüsselt, Paulus. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass die Brüder und Schwestern der Gemeinde da in Rom oder eben auch wir erkennen, was das für uns jetzt bedeutet, was das aktuell für unser Leben ausmacht. So leitet er diesen Abschnitt ein, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, die Schlachterübersetzung schreibt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also ich denke, angesichts dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, deswegen ermahnt Paulus sie, deswegen sollen sie jetzt zuhören, weil Jesus ist ans Kreuz gegangen und jetzt passt auf, was das für euch bedeutet. Und er bringt ja ganz das Interessante, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist diese erste Anweisung. Es sind zwei Anweisungen oder zwei Themen, die er hier anspricht in diesen beiden Versen. Und das erste bezieht sich auf den Leib. Leib ist eigentlich griechisch Soma, also eigentlich wirklich der Körper des Menschen. Also ganz interessantes Konzept, dass das dieses Wort wählt. Aber er bezieht sich hier, denke ich, wirklich auf unsere Taten. Paulus geht es darum, wie leben wir eigentlich in der Welt? Wie interagieren wir mit anderen Menschen? Und so sollen unsere Taten, unser Körper eigentlich ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Wir lesen in Epheser Kapitel 5, Vers 2, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und ich denke, das gibt so eine Verbindung. Christus hat sich hingegeben für uns als Opfergabe. Also Christus war so ein Opfer und es war Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und ich denke, dass Paulus hier anspielt, dass so wie wir in Christus verbunden sind und Christus so ein Opfer war, was vor Gott angenehm war, so soll auch unser Leben in Christus jetzt so ein Opfer sein, was vor Gott angenehm ist. Er schreibt hier ein lebendiges Opfer, also nichts Totes, sondern wirklich lebendig, vielleicht im Sinne des lebendigen Glaubens, des lebendigen Lebens in dem, was Gott uns gegeben hat. Heilig, das heißt ausgesondert, speziell auf Gott ausgerichtet. nicht mit einem Fuß in der Welt, mit dem anderen Fuß im Gottesdienst, sondern heilig heißt eigentlich in der Welt für Gott, 100% für ihn. Und eben wohlgefällig. Wohlgefällig, so wie Christus sein Opfer wohlgefällig war vor Gott, so soll auch unser Opfer wohlgefällig sein. Uns quasi eins machen mit dem Opfer Christi. Das sind jetzt eigentlich typische Merkmale. Es ist jetzt nichts Besonderes, dass ein Opfer wohlgefällig für einen Gott sein soll oder dass es lebendig sein soll oder heilig. Das sind eigentlich in der antiken Welt für alle Opfer, für alle Götter so klassische Begriffe, die man verwendet hat. Es geht hier wirklich darum, einfach, dass wir unser Leben so als ein Opfer für Gott sehen. Wie Christus eben auch dieses Opfer war. Und da sehen wir schon den Unterschied, den Christus gemacht hat, weil Christus ist ans Kreuz gegangen, um eben diesen neuen Bund einzurichten. Und Paulus verlangt jetzt nicht von uns, dass wir uns noch an die jüdischen Gesetze und an den Tempeldienst halten, sondern eben durch dieses Opfer von Christus wurde das alte Opfer abgeschafft und jetzt kommt dieses neue Opfer oder dieses Opfer in Christus. Darum geht es, Paulus, dass wir lebendiges Opfer sind. Jetzt nicht mehr ein Tier, was für uns stirbt, sondern wir selber sind jetzt dieses Opfer geworden in Christus. Das ist eigentlich eine richtig spannende Sicht auf unser Leben, dass unser Leben jetzt so ein Opferdienst sein soll. Nicht mehr von außen etwas, sondern etwas, was unser Inneres betrifft, unser ganzes Leben betrifft. Also das ist mal das Erste, dass Paulus ja den Menschen, eigentlich den Körper des Menschen anspricht und mit diesem Opfer vergleicht. Und da steht dann vernünftiger Gottesdienst, das ist ein schwieriges Wort, es kann auch entsprechender Gottesdienst sein, also dass eigentlich unser Leben als Opfer ein Dienst für Gott sein soll. Dienen, Gottesdienst, also es handelt sich um Tätigkeiten, die wir tun, Dinge, wo Menschen sehen, dass unser Leben wirklich so ein Opfer darstellen soll, irgendetwas Heiliges, was Gott gehört. Und dann kommt diese zweite Aufforderung im Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, wir gehen jetzt so vom Körperlichen eigentlich zum Sinn, das Denken heißt es eigentlich, das, was im Menschen stattfindet. Vielleicht nicht das, was sichtbar ist nach außen, was wir tun, sondern das, was in uns drinnen geschieht. Das ist so, warum ich das auch als ein neues Weltbild beschreibe, was hier Paulus sagt, weil es sich auf den ganzen Menschen bezieht. Es bezieht sich auf das Äußere und auf das Innere des Menschen. Gibt er hier eigentlich neue Anweisungen, wie unser Leben aussehen soll, wenn wir gläubig geworden sind. Und er verwendet hier, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt eigentlich, dass ein Existenzwechsel stattfinden soll, sondern werdet verwandelt. Verwandelt heißt, dass wir wirklich etwas anderes sind. Wir sind nicht mehr das davor, sondern etwas völlig Neues. Es ist nicht etwas Angepasstes, etwas, wo was sich verändert hat, sondern es ist wirklich etwas ganz Neues. Nicht mehr das Alte, sondern etwas völlig Neues ist das. Das heißt also, in unserem Denken sollen wir nicht mehr der Welt uns anpassen, nicht mehr so ein bisschen Christ sein, ein bisschen in der Welt so das Alte mitnehmen in das Neue, sondern wir sollen wirklich einen Bruch machen mit dem Alten und etwas völlig Neues für unser Leben annehmen. Eine völlige Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes. Und da geht es darum, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Und er beschreibt das ganz allgemein als das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich glaube, können wir uns vorstellen, dass das der Wille Gottes ist, das Gute, nicht das Böse. Das Wohlgefällige haben wir ja schon gehört, das wohlgefällige Opfer für Gott. Also das, was eigentlich Gottes Maßstäbe sind. Also, wenn wir unser Denken verändern lassen, verwandeln ist ja jetzt nicht etwas, was wir selber tun, oder? Verwandlung, das muss eigentlich von Gott sein. Wenn da das Alte durch das Neue ersetzt wird und man da gar nichts mehr erkennen kann, dass es irgendwie gleich sein soll, dann muss das ja etwas sein, was von Gott kommt. Das heißt, wir bekommen da ein neues Denken, einen neuen Sinn von Gott. Und dieser Sinn ist eigentlich dafür da, dass wir jetzt prüfen können, was der Wille Gottes ist. Und dieses Prüfen heißt eigentlich ein Abwägen. Zu erkennen, was die Nützlichkeit oder die Echtheit von etwas ist. Also wir schauen, ja, dieser Wille Gottes, wie ist denn nützlich, ist das wirklich der Wille Gottes, so in diese Richtung prüfen wir, schauen uns das an. Wie können wir den Willen Gottes für unser Leben gebrauchen? Ist das überhaupt der Wille Gottes? Also das bedeutet prüfen. Mit unserem neuen Sinn können wir das, was sie ausmachen, erkennen, wie der Sinn oder der Wille Gottes auf unser Leben relevant wird und was eigentlich der Wille Gottes ist. Und durch diese Verwandlung unseres Denkens wird es erst möglich gemacht. Und das sehen wir, dass Paulus hier in diesen zwei Versen schon eine ganz neue Welt uns öffnet im Vergleich zu dem, was davor war. Wenn wir gläubig sind und wenn das Kreuz relevant wird, das Opfer von Christus, dann wird unser Leben auch zu so einem Opfer, was wohlgefällig für Gott sein soll. Und unser Leben wird, ich denke, durch den Heiligen Geist völlig erneuert, unser Denken wird erneuert und wir kommen in Kontakt mit Gottes Willen für unser Leben, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Was ich auch interessant fand, dieses Wort wohlgefällig im Griechischen, das kann man auch so erklären, also es ist ein Zitat, was ich gefunden habe. Das Adverb bezeichnet manchmal die Erfüllung einer Aufgabe, die über das Pflichtgemäße hinausgeht, was gleichzeitig etwas über die Einstellung der betreffenden Person gegenüber demjenigen, dem sie verpflichtet ist, aussagt. Also wohlgefällig, wenn etwas wohlgefällig ist, heißt das im Endeffekt, dass wir über das Pflichtgefühl hinausgehen. Also wir erledigen nicht bloß, was wir jetzt sollen, sondern es ist wirklich etwas, wo wir jemanden ehren mit dem, was wir tun, wo wir jemanden eine Freude machen mit dem, was wir tun. Also wenn wir Gott wohlgefällig sind, gehen wir eigentlich über das hinaus, was so ja, notwendig ist, dass wir gerade noch so durchs Leben gehen, sondern wir geben Gott eigentlich wie Geschenke, wie eine Freude mit dem, was wir tun. Es ist nicht bloß der Standard, sondern es soll darüber hinausgehen, es soll wirklich etwas Großes sein. Dass wirklich Menschen sehen, wir leben jetzt nicht bloß in diesen Standards, sondern wir freuen uns eigentlich, diese Standards zu erfüllen und darüber hinauszugehen, oder? Dass es nicht bloß so ist, dass nicht so streng sich anfühlt, sondern eigentlich wie eine Feier für unser Leben, sage ich jetzt mal. Eigentlich sollte diese Erfüllung von Gottes Willen so etwas sein, was aus uns raussprudelt, wo wir gar nicht mehr schlafen gehen wollen, weil wir die Menschen so lieben und ihnen dienen wollen und weil wir Gott anbeten wollen, oder? Das ist eigentlich das Wohlgefällige, dieses großartige Leben, was über das hinausgeht, was man einfach nur so leben kann. Diese Beziehung zwischen Leib und Sinn haben mich gefragt, wie ist das zu verstehen, wenn er hier von diesen beiden Bereichen spricht. Und ich denke einfach, dass durch die Wandlung unseres Sinnes unser Leib erst so aktiviert wird, dieses Opfer zu sein. Ich denke, Paulus macht diesen Unterschied immer wieder. In Römer 7, Vers 23, habe ich mir jetzt mal rausgesucht, da steht, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, also Glieder sind so der Leib in seiner Vielfalt, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also hier schreibt Paulus in Römer 7, Vers 23 davon, dass in seinem Körper, in seinen Gliedern, im Leib, ein Gesetz herrscht, was dem Sinn widerstreitet, dem Denken entgegengeht. Und da sehen wir dieser Streit zwischen Gliedern und dem Sinn, zwischen dem Denken. Und deswegen denke ich, bringt er hier auch Römer 12 dann nachher diese beiden Anweisungen, eine für den Leib und eine für den Sinn. Und das zeigt mir auch, dass sehr wohl dieser Kontrast zwischen dem, was in unserem Herzen ist und dem, was wir tun, beseitigt wird in Christus durch den Heiligen Geist, dass wir dieses Leben, was Gott für uns hat, wirklich im Sinn, im Denken erleben dürfen, aber auch in unserem Körper, in unserem Leib umsetzen dürfen. Also es muss nicht diesen Widerspruch haben, den manche in Römer 8 und Römer 7 hineininterpretieren, sondern ich verstehe das schon so, dass Paulus hier sagt, dass wir das zerbrechen können, diesen Kreislauf der Finsternis. Und sowohl im Denken und auch in unseren Gliedern, in unserem Leib durchbrechen und Gott wohlgefällig sein dürfen. Aber gehen wir weiter, jetzt waren mal die ersten zwei Verse, so das Thema eingeleitet haben, was Paulus hier anspricht, und dann kommt Vers 3, den ich jetzt mal vorlese. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und jetzt kommen wir eigentlich so in den Kontext von Gemeinde, von Gemeinschaft. Davor war es so allgemeine, das Weltbild, was jeden Christen so betrifft, aber jetzt wird es ein bisschen persönlicher, wo er schreibt, jedem, der unter euch ist. Also es geht jetzt um eine Gruppe von Menschen, die hier entsteht, die er hier aufzeigt. Also jeder Einzelne mit seinem Leib, mit seinem Denken steht nun im Kontext dieser Gemeinschaft. Und was mich hier so anspricht, ist, dass Paulus redet durch die Gnade, die ihm gegeben wurde. Und das ist so, das erwähnt er mehrmals, diese gegebene Gnade. Und durch diese gegebene Gnade entsteht unsere Stellung und Position. Das ist das, was eigentlich die Verwandlung ist, von der wir schon gehört haben. So wie wir verwandelt werden in unserem Sinn, so ist diese gegebene Gnade gekommen. Und es ist, denke ich, für uns ganz relevant, dass es nicht etwas ist, was wir jetzt suchen müssen, was immer wieder in unser Leben kommen muss, sondern er spricht ja eigentlich in der Vergangenheitsform, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also das Maß des Glaubens zugeteilt oder die Gnade, die gegeben wurde, das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Das heißt, dass Gott uns schon all das gegeben hat, was wir brauchen für unser Leben. Gott hat dir bereits dieses Maß gegeben für dein ganz persönliches Leben. Da muss nichts mehr hinzugefügt werden, sondern es steht dir bereits zur Verfügung. Du musst nicht mehr darum bitten, dass Gnade oder Glauben in dein Leben kommt, sondern dieses Maß ist dir schon komplett zugeteilt worden für dein ganzes Leben. Und ich denke, deshalb sollten wir auch nicht hoch von uns denken, weil es uns gegeben wurde, oder? Er schreibt hier, wir sollen nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt, sondern bedacht sein, dass wir besonnen sind. Ebenso wie wir das Maß des Glaubens empfangen haben, so wie wir Gnade empfangen haben. Also wir stehen hier nicht allein quasi isoliert von anderen vor Gott und wir sind jetzt die Gesegneten und die anderen können mir egal sein, sondern wir stehen in einer Gemeinschaft untereinander und jeder von uns hat etwas zugeteilt bekommen. Und Paulus fordert uns hier auf, eben besonnen zu sein. Nicht zu denken, wir sind jetzt die Großen, die Einzelnen, die viel empfangen haben, sondern jeder hat so sein Maß empfangen. Und es ist eben nicht aus uns heraus, sondern es ist eben aus Gott heraus. Es ist ja gar nicht unsere Gnade, sondern es ist Gottes Gnade, die auf unserem Leben ist. Es ist der Glaube, den Gott in uns reingelegt hat, nicht unser eigener Glaube, der hier das Maß füllt. Gott wird zu dieser Quelle des Lebens, wie wir in Vers 1 und 2 angeschaut haben. Und wir haben diese Quelle eben schon. Wir sind schon verwandelt, wir haben dieses Maß in Fülle bekommen. Also das ist so ein Zwischenvers, wo diese Gemeinschaft hineinkommt, wo Paulus schon mal beginnt zu sagen, hey, es gibt hier verschiedene Leute mit verschiedenen Maß an Glauben, aber wie sieht das eigentlich dieses Leben konkret aus? Und da geht es weiter in Vers 4 bis Vers 8. Und da kommen wir jetzt zu diesem Bild, was hier eigentlich zentral ist für diese Botschaft. Ein Bild über Gemeinde. Da lesen wir, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ja, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, wo Paulus eigentlich darauf eingeht, was es bedeutet, jetzt Gemeinschaft zu leben, was es bedeutet, dieses neue Leben in der Gemeinde auszuleben. Und er bringt hier ein neues Bild. Es gibt hier viele Bilder, Bene hat ja auch schon manche angesprochen, ihren Predigten. Und hier finden wir auch sein Bild, wie Gemeinde eigentlich auszusehen hat oder wie sie in der Theorie aussieht. In Vers 4 eben, wie ein Leib viele Glieder hat, also ein Körper hat eine Hand, einen Kopf, einen Fuß und so weiter, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und hier begegnen wir jetzt zwei Beziehungen. Er schreibt hier so ein Bild, was sich jeder vorstellen kann, eben der Mensch mit seinen verschiedenen Teilen, Und genauso sind wir als Gemeinde. Wir können nicht höher von uns denken, sagte hier in gewisser Weise, weil wir alle nicht einzeln in Christus stehen, sondern, was mich hier beeindruckt hat, die vielen sind ein Leib in Christus. Das heißt, wenn wir davon reden, oder in Christus zu sein, Silvia hat ja auch schon drüber gepredigt, dann heißt das eigentlich, dass laut dieser Bibelstelle, dass wir alle zusammen in Christus sind. Nicht jeder einzeln für sich, nicht jeder irgendwo bei sich zu Hause, so ich bin in Christus, sondern die Gemeinschaft an sich sind ein Leib in Christus. Sie stehen gemeinsam vor Christus. Also Gott hat sich nicht gedacht, dass du vor ihm stehst in dieser Beziehung, du und Gott, sondern Gott hat sich vorgestellt, dass du mit deinen Geschwistern gemeinsam vor ihm stehst. Das ist eigentlich das, deine Position. Deine Position ist, mit anderen vor Gott zu sein, mit anderen in Christus zu sein. Also das ist diese erste Beziehung, diese Beziehung in Christus zu sein, in ihm zu wandeln, das ist etwas, was wir gemeinsam tun, wo wir verbunden sind. Und dann kommt diese zweite Beziehung, einzeln sind wir aber Glieder voneinander. Ist ja auch logisch, wenn wir zusammengenommen ein Leib sind, dann sind wir untereinander Glieder voneinander. Und das ist diese Theorie, dieses Bild, wo Paulus aufzeigt, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern dass es darum geht, wer wir wirklich in Christus sind, nämlich eine Gemeinschaft. Wir sind nicht Einzelkämpfer, sondern wir sind eine Gemeinde in Christus. Ihm geht es darum, aufzuzeigen, dass wir gemeinsam in Beziehung sind zu Christus und einzeln in Beziehung zueinander. Und ich denke, dieses Bild ist sehr wichtig, um zu sehen, warum nicht jeder alles hat. Wenn wir jeder nur Glieder sind und nicht der ganze Leib, das erklärt dann, warum nicht jeder dieselben Fähigkeiten hat, nicht jeder denselben Segen auf seinem Leben sieht, weil Gott ganz andere Dinge für dich geplant hat. Jeder als Glied muss sich dann nicht fragen, warum bin ich nicht wie der andere, warum läuft mein Leben anders, warum habe ich andere Talente, sondern du darfst beruhigt sein, dass Gott sich genau gedacht hat, wo er dich haben will, dass Gott genau weiß, wo dein Platz ist in diesem Leib. Und ich denke, wie auch Paulus geschrieben hat, dass nicht jeder höher von sich denken soll, dass dieses Bild von den Gliedern des Leibes uns alle gleich macht. Wenn wir alle ein Teil von diesem Leib sind, dann ist eben der eine die Hand, der andere der Fuß. Aber das heißt nicht, dass wir weniger wert sind, sondern es heißt, dass jeder seine ganz spezielle Position hat. Oder das heißt, dass wir alle in Abhängigkeit voneinander sind. Wenn irgendetwas fehlt, dann sind wir nicht gesund, oder? Denn wenn mir irgendwo ein Arm fehlt, dann habe ich schon eine große Einschränkung. Und das ist ja bloß mal ein Arm. Und da kann ja noch viel mehr fehlen. Also, das zeigt uns auf, dass wir gleich sind, weil wir alle dieselbe Abhängigkeit voneinander haben. Nichts kann getrennt von diesem Leib leben und der Leib ist eingeschränkt, wenn etwas fehlt. Also dieser Maßstab zwischen den Menschen wird eigentlich gleichgesetzt, dass wir alle auf einem Level sind vor Gott. Nur gemeinsam kommen wir in Christus zusammen und da muss niemand höher von sich denken, als es wirklich eine Realität ist. Und dieses Bild, was Paulus hier zeichnet vom Leib und den Gliedern, die in Christus sind, das wird jetzt ganz praktisch. Und da kommen wir jetzt zu den Gnadengaben. Das fand ich so interessant, wie dieses Bild eigentlich zusammenhängt mit den Gnadengaben, die wir uns ja auch bekannt sind. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, heißt es in Vers 6, nach der uns gegebenen Gnade, und da kommen wir wieder dazu, die Gnade wurde uns gegeben, oder? Gnadengaben, das heißt, es ist ganz einfach ausgedrückt etwas, was uns gegeben wurde. Wir haben Gaben, Befähigungen aus Gnade empfangen. Sie wurden uns bereits gegeben. Wir sind bereits damit ausgerüstet. Und dann wird es hier noch ganz deutlich gesagt, so lasst sie uns gebrauchen. Und dieses so lasst sie uns gebrauchen heißt auch, hilft uns auch zu verstehen, was dann im Anschluss hier steht. Weil da kommt zum Beispiel, es sei Dienst im Dienen. Also Dienen ist eine Gnadengabe. Und im Dienen heißt nichts anderes als, wir sollen gebrauchen diese Gabe des Dienstes. Oder es sei der Lehrt in der Lehre. Das heißt einfach, Paulus will hier sagen, du hast eine Lehrgabe empfangen von Gott, dir wurde diese Gnade gegeben, dann lehre auch. Oder es sei, du hast die Fähigkeit, Menschen zu ermahnen bekommen, dann ermahne auch. Oder du sollst einfach dienen, dann diene auch, oder? Also das ist sind diese Begriffe hier, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre. Aber sie machen Sinn, wenn wir lesen, so lasst sie uns gebrauchen. Da steht auch, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Und ich denke, hier reden wir jetzt nicht vom Maß des Glaubens, sondern einfach von dieser Glaubenslehre, also dem, was eigentlich im ganzen Römerbrief aufgeschlüsselt wird, dieser Glaube, dementsprechend soll die Weissagung stattfinden. Da stehen auch andere Dinge, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also das sind alles Dinge, die wir tun, Gnadengaben, Barmherzigkeit. Wir Dinge abgeben können, ist eine Gnadengabe, oder? Das heißt, du hast Dinge bekommen, jetzt nicht bloß irgendwie intellektuell, irgendwie, dass du viel Freude hast in deinem Leben, sondern tatsächliche Dinge wie ja, Geld zum Beispiel oder ein zweites Auto oder was auch immer. Und es ist eine Gnadengabe, dass du abgeben kannst. Das ist schon beeindruckend. Und du sollst Dinge abgeben in Einfalt. Also nicht irgendwie einen Vorteil daraus suchen, sondern einfach, hier hast du es, du brauchst es ja. So ganz locker und einfach. Also so sind wir Glieder voneinander und jeder von uns hat etwas empfangen, diese gegebene Gnade, diese Gnadengaben, wie sie hier konkretisiert werden. Und wenn du was empfangen hast, dann sollst du es gebrauchen, oder? Und das finde ich so eigentlich ganz praktisch für uns als Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, dann geht es darum, dass wir nicht bloß hier sitzen, sondern dass wir wirklich jeder als Glied der Gemeinschaft das anwenden, was wir bekommen haben. Du hast eine Gnadengabe. Es ist nicht ohne Grund, dass Paulus hier das Bild bringt und dann von Gnadengaben redet. Wenn wir alle Glieder sind, dann haben wir alle Gnadengaben, die wir alle untereinander anwenden sollen. Und da gibt es ja alles. Sogar die Ermahnung ist eine Gnadengabe. Also selbst wenn du dich vielleicht bei einer Person unbeliebt machst, ist es trotzdem etwas, was Gott dir gegeben hat. Kannst du ja nichts dafür, wenn die Person dann vielleicht enttäuscht ist, dass du sie ermahnt hast. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass hier das Wort Ermahnung auch Trost heißt. Das heißt Ermahnung und Trost. Also es wird hier nur mit Ermahnung wiedergegeben, aber man kann beides da hineinlesen. Also jeder hat diese Gnadengaben und Paulus erinnert hier dran, sie zu gebrauchen. Also offensichtlich gab es damals auch schon das Problem, obwohl die Apostel rumgelaufen sind, dass es viele Leute in den Gemeinden gab, die sich gedacht haben, ich komme mal vorbei und höre mir die Predigt an oder ich singe ein bisschen mit, aber eigentlich will ich mich nicht einmischen. Und nein, wir sind alle Glieder und wenn du deine Gnadengaben nicht anwendest, dann bist du eigentlich wie ein totes Glied im Leib oder dann bist du wie ein Finger, den man nicht bewegen kann, wie ein Auge, was nicht sehen kann oder sowas in die Richtung, ganz praktisch formuliert. Wenn du nur kommst, aber nicht dienst mit deinen Gaben, dann bist du ja eigentlich tot für den Körper. Also das ist dieses Bild von der Gemeinde, von den Gliedern. Und da haben wir jetzt, wenn wir uns an Vers 1 und 2 erinnern, so ein bisschen angeschaut, was jetzt es heißt, ein Opfer für Gott zu sein. Dieses Lebendige heißt, dass wir als Glieder wirklich das Leben, denke ich, dass wir Opfer sind, indem wir unsere Gnadengaben anwenden, indem wir das, was Gott uns gegeben hat, in unserem Leben umsetzen. Aber wie sieht das neue Leben auch im Sinn aus? Jetzt haben wir von den Gaben geredet, die wir anwenden, also eigentlich das Praktische oder das Tun. Paulus hat uns jetzt aufgefordert, Dinge zu tun, die wir können. Dinge wie lehren, Dinge wie dienen, barmherzig sein, das sind so Taten. Also eigentlich das Leibliche. Wie sieht das neue Leben im Sinn aus? Da schreibt er nämlich auch noch einiges drüber ab Vers 9 bis Vers 16. Da mache ich dann einen Punkt. Da geht es dann noch weiter grundsätzlich, aber das sind jetzt die Themen, die die Gemeinde an sich betreffen. Darauf möchte ich mich konzentrieren. Und da kommt so ein kleiner Satz gleich am Anfang, der schon mal ganz, ganz groß ist eigentlich. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das ist so die erste Ermahnung für unseren Sinn, für unser Denken. Die Liebe sei ungeheuchelt. Wow. Steckt so viel Bedeutung drinnen. Bei Gott gibt es kein sich verstellen. Bei Gott, wenn wir für Gott ein wohlgefälliges Opfer sein wollen, dann brauchen wir diese ungeheuchelte Liebe. Dann muss auch eben unser Sinn verändert sein. Unser Sinn muss verwandelt sein. Das heißt, dass wir nicht bloß die Dinge tun, sondern dass sie auch in unserem Herzen, wo niemand von uns reinschauen kann, real sind, echt sind. Ich kann mich nicht bloß hingeben, ich kann nicht bloß in der Gemeinde alle Aufgaben erledigen, die mir so ja, irgendwie liegen, wo Leute sich freuen, dass ich sie mache, aber eigentlich in meinem Herzen tue ich sie mit Heuchelei, weil ich sie gar nicht liebe, weil ich es gar nicht machen will, so ich tue es halt, dass ich gut dastehe oder was auch immer, dass Leute gut über mich reden, sondern ich soll es aus Liebe machen, die ungeheuchelt ist. Und darauf kommt dann: verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und das sind diese Prinzipien, die wir brauchen, um ungeheuchelte Liebe in uns zu haben. Verabscheut das Böse, das ist mal leicht verständlich, aber dann kommt: haltet fest am Guten. Das heißt, die Welt zieht uns eigentlich. Das Böse ist nicht etwas, was man halt mal zur Seite schaufeln kann und dann passt das schon, dann kommt das Gute, sondern er will hier wirklich: haltet fest am Guten. Für uns in dieser gefallenen Schöpfung, trotz der Verwandlung unseres Sinnes, wie wir gelesen haben, ist es nicht leicht, das festzuhalten. Gott hat uns beschenkt, wir haben etwas, jetzt sollen wir es auch festhalten. Also es ist ein Auftrag, den Paulus hier gibt. Offensichtlich ist es recht leicht, das Gute wieder loszulassen. Und da sehen wir diese Versuchung, oder? Das verabscheut das Böse. Das heißt, eigentlich müssen wir unsere Sicht auf das Böse in unserer Umgebung verändern. Offensichtlich zieht das Böse. Wir nennen das ja Versuchung. Oder die bösen Dinge können leichter sein als die guten. Sie können schöner sein, so im Moment zumindest. Aber er sagt hier: verabscheut das Böse. Euer Blick muss sich so ändern, dass er eigentlich mit Gottes Blick übereinstimmt. Der Wille Gottes haben wir gelesen, das Vollkommene, das Gute. Und wenn das der Wille Gottes ist, das Gute, dann soll ich das festhalten, oder? Und das andere verabscheuen. Das Böse muss dann Gottes Willen widersprechen und damit ist es verabscheuenswert. Also so diese Grundvoraussetzung, wie sich unser Inneres, unser Sinn verhalten soll. Wir sollen verabscheuen, was gegen Gottes Wille ist, und das Gute festhalten. Und festhalten ist nicht so etwas, ja, da entscheide ich mich in der Früh heute, das Gute mal probieren und schau mal, dass es wieder klappt, so wie gestern, oder freundlich bleiben zu den Arbeitskollegen oder was auch immer, sondern es ist wirklich ein Festhalten. Es ist eine, ja, starke Sache, eine nicht so locker, leicht mal erledigt, sondern das ist wirklich harte Arbeit, denke ich. Das ist wie wenn du dich irgendwie retten musst, wenn du dich festhalten musst, damit du nicht vom Boot runterfällst oder was auch immer. So muss man sich das vorstellen. Haltet fest am Guten. Und das wissen wir ja auch in der Offenbarung, oder wo viele vom Glauben abfallen, weil sie eben nicht festhalten, weil sie sich dann doch ziehen lassen von dem Bösen, was sie auf irgendeine Art ihnen leichter fällt im Leben, als das Gute einfach festzuhalten. Es ist nicht zu unterschätzen, diese Aussage. Aber dann geht's weiter. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumend, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Das waren jetzt ganz viele Themen, die Paulus hier angesprochen hat. In Ehrerbietung vorangehen zum Beispiel, das stelle ich mir so vor wie ein König, wo einer vorangeht und sagt, jetzt kommt der König und alle knien sich nieder und sind bereit, quasi hier Ehre zu geben. Also, dass wir einander vorangehen, dass wir dem anderen die Ehre zugeben und nicht darauf warten, dass wir gelobt werden, nicht, dass wir im guten Licht stehen, sondern dass die anderen auch als Glieder wertgeschätzt werden. Seid herzlich zueinander in Bruderliebe. Das ist wieder die Liebe, sei ungeheuchelt, oder? Denn wir können vieles tun oder sagen, aber wenn es nicht aus Liebe kommt, ja, dann ist es vor Gott eben nicht wert. Aus dem Herzen soll es kommen. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, steht im Vers 13. Das erinnert mich so an Apostelgeschichte 6, wo die Witwen außer Acht gelassen wurden und wo sie sich dann darum kümmern mussten, dass Leute da Verantwortung übernehmen. Also wir sehen, das sind ganz praktische Themen, die er hier anspricht. Nicht irgendwie so, ja, tut halt die guten Dinge und was kommt mir jetzt alles in den Sinn, sondern ich glaube, das sind alles praktische Erfahrungen, die Paulus hier weitergibt. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, also dass wir ganz praktisch uns in der Gemeinde einsetzen für Menschen, die Hilfe brauchen. Sei es, dass man den Einkauf nach Hause trägt oder sei es, dass man finanziell unterstützt, wie wir auch sehen, wo Geld gesammelt wurde für Menschen, Missionare, die vorbeigekommen sind, schon zur Zeit des Neuen Testaments. Das sind so ganz praktische Dinge, die unser Herz eigentlich auch offenbaren. Weil wir können auch einfach hören und dafür beten oder aber nicht wirklich Anteil nehmen an dem, was andere für Probleme haben in der Gemeinde. kann ja beten, oh Herr, sende jemanden, der sich um die Witwen kümmert und ich hätte so viel Freizeit, um es zu machen, oder? Also da kommt wieder diese Bruderliebe, die aus dem Herzen fließen soll. Und das ist dieses Prinzip, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Das kann ich ja, ich kann mich ja nur freuen mit Leuten, die sich freuen, wenn ich mir auch wichtig ist, dass es ihnen gut geht. Oder wenn es meine Feinde sind, die ich eigentlich verabscheue und wo ich froh bin, wenn ich sie nicht sehen muss, dann kann ich mich nicht mit ihnen freuen, wenn sie sich freuen, oder? Und wenn jemand weint, der mir egal ist, dann werde ich nicht mit ihm weinen. Aber wenn mir jemand am Herzen liegt und ich sehe den weinen, ja, dann kommen mir auch die Tränen, oder? Dann bin ich mit dem verbunden im Herzen. Freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden. Das geht los, wenn diese Liebe tatsächlich ungeheuchelt in uns ist. Denn wenn wir wirklich verwandelt sind und diese vollkommene Liebe haben, die von Christus kommt. Eben, es ist ja nicht, wir dürfen nicht vergessen, den Blick immer auf Gott zu richten. Wir müssen immer denken, er hat unseren Sinn verwandelt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir halten fest am Guten. Wir haben sollen diese ungeheuchelte Liebe haben, aber es ist ja immer in Beziehung mit Christus, immer in Beziehung mit seinem Geist. Es ist nicht wie in der Welt, wo wir Dinge aus uns heraus ändern müssen, weil wir jetzt moralische Vorstellungen haben und versuchen, die umzusetzen, sondern es ist wirklich ein geistliches Leben. Ein Leben, was übernatürlich stattfinden kann. Und da kommt Vers 16 eben, seid gleichgesinnt gegeneinander. Also wir sollen im gleichen Sinn sein als Gemeinde. Hier kommt wieder raus, so diese Gemeinschaft, dass wir Christen nicht sind, irgendwie verteilt. Der eine kommt mal halbjährlich in den Gottesdienst vorbeischauen, ob noch jemand da ist oder so, sondern es ist wirklich diese Gemeinschaft, dieses Gleichgesinnt gegeneinander. Es geht nicht dieses Gleichgesinnt sein, wenn man sich nicht sieht, wenn man nicht diese Ortsgemeinde hat, wo man sich treffen kann. Sind nicht auf hohe Dinge, so wie in Vers 3, schließt sich hier noch einmal ab, dass wir uns bewusst sind, ja, wer wir sind, dass wir nicht eben der eine sind, der alles regeln kann, der größer ist, der besser ist, der die anderen nicht nötig hat, sondern hier spricht er nochmal ganz praktisch an, haltet euch zu den Niedrigen, also die niedrigen Dinge. Dass wir uns bewusst sind, dass es noch andere gibt, die auch Aufgaben haben, die auch Verantwortungen haben, die Gaben bekommen haben und nicht alles bei uns liegt, dass nicht wir nach oben müssen, weil es ja sonst niemanden gibt, der das machen kann, sondern das sind andere, die genauso Glieder sind wie du. Und abschließend ganz, ganz klar, seid nicht klug bei euch selbst. Also ich denke, das macht uns bewusst, wenn wir bei uns selbst sind, seid nicht klug bei euch selbst. Das heißt, wenn wir andere nicht haben, wenn wir eben diese Gnadengaben nicht empfangen können, Dienste, Ermahnungen, Trost, wenn wir diese ungeheuchelte Liebe der anderen Glieder im Leib nicht sehen können, dann passiert es schnell, dass wir uns selber für was Besseres halten oder dass wir schnell dazu kommen, ich weiß es doch, ich lese das so, ich verstehe das so, ich habe diese Gaben und Talente und das wird schon passen, ich komme allein mit Gott zurecht, ich in Christus, oder? Seid nicht klug bei euch selbst, in Christus sind wir gemeinsam ein Leib, nicht jeder einzeln, sondern alle zusammen. Das macht uns als Gemeinde aus, dass wir Glieder voneinander sind und gemeinsam stehen wir vor Gott. Also soll man nicht klug sein bei uns selbst, sondern sinnen auf das, was niedrig ist, was den anderen hilft, dass wir wirklich ihnen herzlich zugewandt sind. Eben dieses Prinzip in Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend. Dass wir uns nicht selber erhöhen, nicht selbst für klug halten, sondern für den anderen da sind. Das soll unser Blickwinkel sein. Und um das alles zusammenzufassen, ein bisschen zeigt uns Paulus hier sein Weltbild, seine Vorstellung, wie es ist, in einer Gemeinde zu sein, wie es ist, Christ zu sein, aufgrund der Barmherzigkeit, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns. Jesus hat sein Opfer gebracht, Epheser 5,2, was wohlgefällig ist vor Gott. Und wir sollen auch so ein lebendiges Opfer sein, so ein Leben des Opfers leben. Paulus zeigt uns, dass diese Quelle dieses Lebens eben bei Gott ist. Er sorgt für die Verwandlung, er gibt uns die Gnade, er hat sie uns gegeben, um dieses Leben zu führen. Und Paulus lehrt uns eben, dass wir als Leib zusammenstehen, dass wir nicht einzeln sind, sondern dass wir alle verbunden sind. Und dass wir eben Gaben empfangen haben, Gnade auf unser Leben. Es ist ja, wenn du alleine bist und du hast Gnaden empfangen, aber Paulus hat jetzt von der Gemeinde geredet, wo diese Dinge angewendet werden sollen. Er hat geredet von den Beziehungen in der Gemeinde, wo diese Gaben sichtbar werden. Also siehst du, wie wichtig es ist, dass diese Gemeinschaft vorhanden ist. Gott hat dir Gnade gegeben, um in der Gemeinde, in diesem Abschnitt jetzt, zu dienen und ein Segen zu sein. In unserem Sinn heißt das, dass wir ungeheuchelt sein sollen, dass wir wirklich das Gute festhalten sollen und uns vom Bösen trennen sollen, dass wir es verabscheuen sollen. Also das sind so diese einfachen Formulierungen, worum es geht. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht so neu für uns. Wir wissen, haltet uns euch fern vom Bösen, folgt dem Guten nach. Aber es ist immer schön, wenn man das wieder neu aufgeschlüsselt bekommt, wenn man sieht, was da alles drin steckt. Ihr könnt das gerne zu Hause selber noch einmal durchlesen, was Paulus hier alles zu schreiben hat und das mitnehmen, dass es wirklich für uns relevant ist. Es ist nicht Theorie, sondern es ist die Praxis. Du hast Gnadengaben, du hast Dinge und du sollst sie wirklich in ungeheuchelter Liebe für deinen Sitznachbarn, der hier ist, einsetzen. Das wirklich, das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Das ist, was er dir gegeben hat. Den Geist Gottes hat er dir gegeben, dass wirklich diese neue Gesinnung da ist, dieses Opfer. Dein Leben soll ein Opfer sein. Du bist an einen ganz speziellen Platz gestellt. Hier, wo du bist, bist du genau richtig, wo Gott dich haben will, als Glied von diesem Leib, den er sich erdacht hat. Du bist also nicht irgendwie nur einer von vielen, der untergeht, sondern du bist ganz, ganz essentiell an Gottes Stelle. Ja, du hast etwas bekommen, was die anderen nicht haben. Und das soll uns bewusst sein als Gemeinde, wenn wir uns treffen, dass es eben nicht bloß Freunde sind, die sich treffen, sondern dass es wirklich geistliche Realität ist, die wir weitergeben dürfen, die wir ausleben dürfen. Alles zu Gottes Ehre. Ein Opfer ist ja für Gott, es ist nicht für die Menschen, sondern wir sollen das Opfer für Gott sein, wohlgefällig für ihn. Wohlgefällig, ich habe es ja erwähnt, nicht bloß unsere Standards erfüllen, sondern darüber hinausgehen, dass wirklich durch unser Leben, was wir tun, sichtbar wird, wie sehr wir Gott lieben, wie sehr wir ihn ehren. Das ist nicht bloß so gerade noch erledigt, was gemacht werden soll, sondern darüber hinaus wirklich. Das Leben fließt durch uns. Amen.